Ja, schön euch zu sehen. Ganz, ganz herzlich willkommen. Mitten in der Nacht hat der Herr mich geweckt und dann dachte ich, ach was soll's, fahr doch gleich ins Gospelhaus. Hat mich richtig hergezogen und als ich dann auf dem Parkplatz war und die Tür aufgemacht habe, habe ich den Sternenhimmel gesehen. Ging es euch auch so? Habt ihr heute Nacht Sternenhimmel, irgendwie mit Sternenhimmel? Fantastisch. Und dann kam so der Gedanke, oh Gott, du hast das alles so in Kontrolle, jeden einzelnen Stern im Universum. Du hast auch die ganze Geschichte hier auf Erden in Kontrolle. Es entgleitet unserem Herrn, unserem Gott, nichts, sei ganz gewiss, okay? Der Titel der Predigt, wenn du mitschreibst, lautet Der Weg. Die vor zwei Wochen hier waren im Gottesdienstag. Oh, kommt mir bekannt vor. Ja, Fortsetzung Teil 2, Der Weg. Die meisten Menschen außerhalb der Kirchen haben eine ganz positive Meinung, wenn du mit ihnen über Jesus sprichst, halten aber nicht unbedingt viel von seinem Bodenpersonal. Und das ist echt ein Problem, das man ändern kann und das wir ändern wollen. Kommen wir schauen uns mal im Rückblick an, was wir im ersten Teil festgestellt haben. Zum einen waren die Jünger Jesu, die Nachfolger Jesu, sie wurden eben nicht zunächst als Christen oder als Kirche benannt. Das erfolgte erst später, wenn du in der Apostelgeschichte liest. Dann kam der Begriff Christen erst eine ganze Weile hinterher. In Antiochia war das, da wurden sie zuallererst einmal Christen genannt. Aber bis dahin nannte man diese Jesusbewegung der Weg. Wenn die Menschen von dem Weg gesprochen haben, dann war klar, das hat irgendetwas mit diesem Jesus zu tun. Und diese Jesusbewegung hatte diesen sehr dynamischen Namen, der Weg, weil es aufgezeigt hat, dass hier etwas nach vorne geht für die gesamte Menschheit. Wie hat sich dieser Begriff gebildet? Nun, Jesus selbst hat gesagt, ich bin der, ja, seht ihr, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann sagt Jesus, und niemand kommt zu Gott, dem Vater, denn durch mich. In Johannes 14, Vers 6. Seine Bewegung sollte international sein. Nicht mehr nur auf ein Volk konzentriert, sondern jetzt die ganze Welt bewegen. Sein neues Gebot gab ein für alle Mal die Richtung an, in der sich alle bewegen sollen, die ihm nachfolgen. Und dieser Weg war ein Weg der Liebe. Zweitens haben wir gesehen, dass es eine absolut neue Vereinbarung war. Es war, dass dieser neue Weg, den Jesus mitgebracht hat, war kein Alttestament-Update 2.0, sondern es war etwas vollkommen Neues. Jesus kam nicht, um irgendetwas besser zu machen, sondern er kam, um es neu zu machen. Er kam vom Vater, er kam aus dem Himmel hier auf die Erde, um uns etwas komplett Neues zu geben. Wenn du deine Bibel hast, dann wirst du feststellen, manche Leute reden davon, dass es ein Buch ist, aber genau genommen sind es 66 Bücher, die sich unterteilen in zwei Abschnitte. Man spricht vom Alten Testament und vom Neuen Testament, aber genau gesagt müsste man vom Alten Bund und vom Neuen Bund reden. Jesus, er kam, um diesen neuen Bund uns vorzustellen. Schau, der alte Bund im Alten Testament war ja an Bedingungen geknüpft. Die Anweisungen Gottes an Israel hatten die Form von einem juristischen Vertrag, eine Vereinbarung von ungleichen Parteien, selbstverständlich. So ein klassischer Ich werde, solange ihr tut, Vertrag. Gott hat im Alten Testament diesen Bund geschlossen mit dem Volk Israel. Wenn ihr meine Gebote, Gesetze achtet, na, dann wird es euch gut gehen. Israel war am Berg Sinai, Mose kommt mit 10 Geboten, gemeißelt in Stein zu seinem Volk. Und dann erkennt das Volk, oh, diese 10 großen Gebote sind quasi der Auftakt für ganz viele Untergruppierungen. Nämlich 613 Geh- und Verbote, die sich im Gesetz dann wiederfanden. Jetzt kommt Jesus da hinein und er bringt das Neue, absolut das Neue. Wir haben festgestellt, Jesus, er kommt und sagt, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Wie das wohl auf die Jünger gewirkt hat. Mann, wir haben schon 613. Jetzt kommt dann mit noch einem dazu. 613 Geh- und Verbote halten uns schon ganz schön auf Trab. Und jetzt bringt er ein neues. Und Jesus macht deutlich, es ist dieses eine Gebot, um das es geht. Und das ist das Neue, das ich euch vorstelle. Johannes 13, Vers 34. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. Können wir das mal gemeinsam sagen? Liebt einander. Und dann sagt Jesus, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander, jetzt kommt's, wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Mehr braucht es nicht. Dieses eine Gebot, das Jesus bringt, mehr braucht es nicht, dass eine Welt erkennt, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Etwas Neues hat Jesus mitgebracht. Und der alte Bund ist abgeschlossen. Und das komplett Neue ist gekommen. Gibt es irgendjemanden im Raum, der noch Audiokassetten kennt? Alle unter 25, so sieht eine Audiokassette aus. Samstagsabends, ne, wenn die Hitparade lief, dann saß man da. Du hast drei Finger gebraucht. Zwei zum Aufnehmen und eine, um die Pausetaste zu lösen. Hey, und du warst so froh, wenn dein Lieblingssong durchgelaufen ist, ohne dass der Radiomoderator dazwischen gequatscht hat. Und wenn das der Fall war, oh, dann war der Moment gekommen, wo sich das nächste Lied da anreiht. Und irgendwann, wenn die Kassette dann bespielt war und du öffnest das Fach und ziehst sie heraus, ja, ihr wisst, was das bedeutet. Dann hat man einen Bleistift gesucht und hat wieder aufgewickelt oder mit Tesafilm irgendwie zusammengeklebt. Was für Zeiten! Darf ich dir was sagen? Es ist vorbei. Und schließt das auch ab, weil etwas Neues ist gekommen und das ist wirklich viel, viel besser. Mittlerweile gibt es so viele Möglichkeiten, über dein Smartphone deine Musik runterzuladen, vom Smartphone ins Autoradio und vom Autoradio in dein Ohr. Wunderschön, was für Möglichkeiten es gibt. Das Gesetz des alten Bundes, sagt die Bibel, ist durch Christus erfüllt. Und die Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, zeigt, ob wir den neuen Bund verstanden haben oder nicht. Wir haben festgestellt, unter dem neuen Bund ist es nicht so, dass wir Gott lieben und unseren Nächsten lieben. Unter dem neuen Bund ist es so, dass wir Gott lieben, indem wir unseren Nächsten lieben. Und ganz ehrlich, das ist so eine Geschichte mit der Nächstenliebe. Die ist immer wieder herausgefordert durch Umstände. Ich gestehe euch, die Woche hat für mich noch gar nicht richtig begonnen gehabt. Da habe ich es schon bei zwei Leuten komplett vermasselt. Überhaupt nicht auf dem Weg der Liebe, sondern richtig gepoltert. Okay, ich habe mich entschuldigt am nächsten Tag, war in der Wortwahl nicht ganz durchdacht, aus der Emotion heraus. Und ich stelle fest, es ist zuweilen ganz schön schwierig, den Weg der Liebe zu gehen. Der Weg der Liebe ist eine ganz neue Art zu leben, haben wir festgestellt. Die Liebe Gottes ist kostenlos, aber eben nicht folgenlos. Sie hat immer Folgen. Es gab eine Gruppe von Leuten, denen ist Jesus besonders entschieden und hart auch entgegengetreten. Du sagst, oh, da war er nicht so auf dem Weg der Liebe. Nein, es gab auch einen Grund dafür, weil diese Gruppe waren Leute, die etwas vorgespielt haben, etwas geheuchelt haben, was gar nicht der Realität entsprochen hat. So eine religiöse High Society von Schriftgelehrten, Pharisäern. Und Jesus charakterisiert diese Gruppe folgendermaßen. Er sagt, das sind Leute, die tun alles, damit andere es sehen. Sie lieben die Ehrenplätze, brauchen die Plattform, um gesehen zu werden. Sie lieben Titel, vernachlässigen aber Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue, voller Gier und Selbstgefälligkeit. Nach außen scheinen sie rechtschaffen, aber innen sind sie voller Bosheit. Und dann fasst er das so alles zusammen und sagt, Schlangen und Otternbrut. Die Liebe Jesu und der Weg der Liebe heißt nicht, dass wir Schlechtes gut heißen. Der Weg der Liebe bedeutet auch nicht, die Augen zu verschließen, sondern der Weg der Liebe ist der Weg, der andere Menschen in die Gegenwart und in die Liebe Gottes bringt. Und da ist echte Veränderung möglich. Jesus, er liebt den Sünder, aber nicht die Sünde. Jesus hat diesen neuen Weg seinen Jüngern vorgeschlagen. Er hat gesagt, hey Freunde, lieb deinen Nächsten. Diese Aussage war so unmissverständlich, war viel, viel einfacher, also unkomplizierter wie im alten Bund und doch so viel anspruchsvoller, doch so viel an höherem Niveau. Der neue Bund ist etwas Besseres, etwas Einfaches, etwas für alle. Und Nächstenliebe, haben wir festgestellt, ist der Beweis für unsere Liebe zu Gott. Und das, ihr Lieben, das macht das Evangelium, das macht Christsein so unwiderstehlich. Wenn Menschen das beobachten, wie wir miteinander umgehen, wie wir einander zuhören, verstanden haben, dass einander lieb haben wichtiger ist, wie im Recht zu sein, im vermeintlichen Recht. Jesus wies seine Nachfolger an, miteinander so umzugehen, wie er mit ihnen umgegangen war. Das legt die Messlatte ziemlich hoch, gebt ihr mir recht. Diese Liebe, dieser Weg der Liebe verankert Jesus in eine Person, nämlich in seine. Er sagt, so wie ich das gemacht habe, diesem Beispiel folgt mir nach. Gottesdienst bedeutet Menschen lieben. Es ist ein riesiger Irrtum, ein riesiges Missverständnis zu glauben, anderthalb Stunden am Sonntagmorgen, das ist der Gottesdienst. Gottesdienst ist Menschen lieben. Unsere Liebe zu Gott drückt sich aus durch die Liebe, die wir zu anderen Menschen haben. Und wenn da wenig Liebe vorhanden ist, dann ist wenig Liebe zu Gott da. Weil Gott liebt diese Welt. Hey, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Hey, diese Liebe gilt der ganzen Welt, jedem Einzelnen. Und eben, wir haben festgestellt, nicht mehr nur einem Volk. Lasst uns diesen Weg der Liebe heute nochmal genauer betrachten. Es ist eine völlig neue Art zu leben. Wir springen in der Zeitschiene mal 4000 Jahre zurück. Da wird ein Bund geschlossen. Übrigens, das findet sich im Alten Testament sehr, sehr häufig, dass da ein Bund geschlossen wird. Hier mit einem 99 Jahre alten Mann. Sein Name ist Abraham und ihm wird ein Sohn verheißen. Da geht es ihm ähnlich wie mir heute Nacht. Da steht er, schaut zu den Sternen und Gott sagt, hey, Abraham, ich gebe dir einen Sohn. Der hatte schon abgeschlossen mit dem Thema. Und Gott sagt, und ich schließe einen Bund mit dir. Dein Volk, so zahlreich wie die Sterne, soll ein Segen sein für diese Welt. Übrigens, das hebräische Wort für Bund meint schneiden. Und es kommt daher, dass wenn zwei Bündnispartner, einen Bund geschlossen haben, dann wurde ein Tier genommen, es wurde in der Mitte zerteilt, geschlachtet und dann gingen die beiden Personen in der Mitte dieses Tieres hindurch und dann war der Bund geschlossen. Ja. Und jeder, der da in der Mitte des Tieres hindurchgegangen ist, war sich bewusst, wenn ich den Bund breche, geht's mir wie diesem Tier. Bei Abraham kommt Gott und er antwortet folgendermaßen. Er verzehrt dieses Tieropfer mit seinem göttlichen Feuer. Und er macht deutlich, Abraham, ich stehe zu meinem Wort. Es wird Segen sein. Aber ganz ehrlich, war Israel ein Segen? Lange Zeit nicht. Frag mal den Pharao in Ägypten. Der kann ein Lied davon singen. Oder dann, als Israel ins verheißene Land gekommen ist, waren sie zunächst ein Segen für die Leute, die dort gelebt haben, für Jericho, für die Städte, die dort waren? Nun, zunächst nicht. Und dennoch lässt Gott nicht locker. Gott hatte nicht vor, dass Israel wie alle anderen Nationen sein sollte. Er hatte etwas Besonderes mit diesem Volk vor. Gott wollte, dass Israel sich abhebt von den anderen Nationen. Wie Gott es vorhersagte, war das Projekt, mit Königen zu arbeiten, zum Scheitern verurteilt. Gott wollte nie, dass Israel sich einen König einsetzt, aber das Volk schaute auf die anderen Völker und sagte, oh, das wollen wir auch. Und die haben ja nicht nur einen König, die haben ja auch für ihre Götzen Tempel. Komm, bauen wir auch einen Tempel für unseren Gott. Soll nicht wohnen wie ein Pfadfinder im Zelt, der soll richtig einen anständigen Tempel haben. Gesagt, getan, Gott zieht kurze Zeit ein in den Tempel mit seiner Herrlichkeit, um sich dann zu verabschieden, weil er es vorzieht, ein mobiler Gott zu sein. Gott will auch nicht in irgendwelchen heiligen Räumen eingesperrt sein. Schaut, das ist zutiefst alter Bund, altes Testament, die heiligen Räume. Manchmal singen wir das im Worship oder haben es schon gesungen, Herr, fülle du diesen Raum. Weißt du, was Gott viel mehr will? Er will dein Herz füllen. Und wenn dein Herz gefüllt ist mit seiner Liebe, hey, dann ist der Raum auch gefüllt. Der mobile Gott will nicht in Betonwänden wohnen. Nein, er will wohnen in deinem Herzen und in meinem Herzen. Er kommt mit seiner Liebe. Leider hat Israel diesen Weg eingeschlagen mit den Königen, die so oft alles andere getan haben, wie Gottes Willen zu befolgen. Als Salomo schließlich zum König gesalbt wird, herrscht einige Jahre Frieden im Land Israel. Man bezeichnet die Epoche als das goldene Zeitalter Israels. Endlich sah es so aus, wie wenn Israel ein Segen sein könnte. Doch Salomo hat sein Versprechen, Gott zu dienen, ganz, ganz schnell vergessen. 700 Frauen, die der Mann hatte. Ich frage mich, wie hat er das hingekriegt? 700 Frauen. Und jede dieser Frauen aus den unterschiedlichen Ländern, die sie kamen, brachten ihre eigene Religion und ihre Götzen mit. Und er baute irgendwelche kleinen Tempel für die vielen Götzen der Nationen. Und trotzdem wendete sich da Gott in seinem Entschluss, dass Israel ein Segen sein soll, nicht ab. Wie Gott es vorausgesagt hatte, kam unter Nebukadnezar 587 vor Christus die Soldaten ins Land, rissen den Tempel bis auf die Grundmauern nieder. Tausende Einwohner wurden versklavt. Gott war an diesem Nachmittag nicht im Tempel. Er war unterwegs. Gott sandte eine Reihe von Propheten, um die Könige, die sich immer wieder wechselten, zu erinnern an die Verheißung, an den Segen, den sie sein sollten. Gott hielt fest daran, dass Israel Segen sein sollte. Und Israel, hey, hatte Glück, dass sie einen mobilen Gott hatten. Weil dieser mobile Gott hat es schließlich auch nach Babylon geschafft. 538 vor Christus, da kamen die Perser und sie übernahmen die Herrschaft. Und sie erlaubten den Juden wieder zurückzukehren in ihr Land. Und sie ermutigten sogar unter Kyros den Tempel wieder aufzubauen. Aber die Herrlichkeit Gottes war dort nicht zu finden. Es war von Anfang an nie die Idee Gottes, in irgendeinem Tempel zu wohnen. Trotz allem, was passierte, war Gott entschlossen, seinen Bund mit Abraham zu erfüllen und er tat es auch. Als niemand mehr damit gerechnet hat, als die meisten ihre Hoffnung aufgegeben haben, weil die Römer in ihrem Imperium immer mehr Land einnahmen. Sie unterdrückt wurden als Volk. Genau in diesem Moment wurde Gott aktiv. Und Gott wurde Mensch und wir feiern das bald an Weihnachten. Die Jungfrau wird schwanger und der Zimmermann Josef macht große Augen. Jesus kommt in diese Welt hinein und er sucht den Tempel wieder heim. Und er kommt und mit ihm kommt der Weg der Liebe. Die Religiösen haben zu Recht die Botschaft des neuen Weges als Bedrohung empfunden. Sie hingen an ihrem Tempel, sie hingen an ihren alten Vorstellungen, an den alten Geboten. Und da kommt jemand, der das Reich Gottes bringt und sagt, hey, ich habe Leben und Freude für euch. Das Sklaventum unter der Sünde ist vorbei. Ihr könnt befreit euer Leben führen in der Liebe Gottes. Ein neuer Weg, den Jesus vorgeschlagen hat. Ein Weg der Liebe für jeden Menschen. Da kommt die erste Gemeinde zusammen. 120 Leute. Pfingsten geschieht, Gemeindegründung. Die Kirche wird gegründet. Und unter diesen 120 Menschen, die alle eigentlich noch sehr im alten Bund verwurzelt waren. Die Gesetze sehr gut kannten. Allen voran ein Mann mit Namen Petrus. Er war ja so einer der Dreien in der Speerspitze. Petrus, Jakobus und Johannes, die drei, die ganz nah dran waren an Jesus. Und er ist ja der, der es ziemlich verbockt hat zum Schluss. Dreimal verleugnet er Jesus, sagt er, mit dem habe ich nichts zu tun gehabt. Dann begegnet ihm der Auferstandene und sagt, Petrus, ich rufe dich. Du sollst meine Lämmer weiden. Er fragt ihn, liebst du mich auch? Und Petrus sagt, ich liebe dich, Herr. Und Jesus sagt zu ihm, auf den Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Ich gebe dir die Schlüssel des Himmelsreichs. Er setzt ihn so an die Spitze seines Unternehmens hier auf Erden und sagt, Petrus, ich glaube an dich, sagt Jesus. Und dann ist dieser Petrus unterwegs und er hält eine Predigt an Pfingsten und tausende Menschen bekehren sich. Und er selbst hat nicht verstanden, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, aber für ihn war seine Welt sein eigenes Volk mit den eigenen Gesetzen. Und dann liest du in der Apostelgeschichte, kommst ins 10. Kapitel und dann triffst du auf eine geniale Geschichte. Und die lohnt sich so sehr, dass wir mal eintauchen in den Originaltext. Apostelgeschichte 10. In Caesarea lebte damals ein römischer Hauptmann, der Cornelius hieß und im italischen Regiment diente. Er war ein Mann, der den Gott Israels ehrte und sich mit allen, die in seinem Haus lebten, zu ihm bekannten. Er tat viel für die Armen und betete treu zu Gott. Merkst du was? Seine Liebe zu Gott hat sich geäußert durch seine Liebe zu den Armen. Dieser Mann hatte eines Tages gegen 3 Uhr nachmittags eine Vision. Er sah deutlich, wie ein Engel Gottes bei ihm eintrat. Cornelius, rief der Engel. Erschrocken sah Cornelius auf und fragte, was willst du, Herr? Da antwortete ihm der Engel, Gott hat deine Gebete gehört und weiß, wie viel Gutes du den Armen tust. Auch wieder ein interessanter Gedanke. Gott hat deine Gebete erhört, weil er sieht, wie viel Gutes du den Armen tust. Deshalb schick ein paar Leute nach Joppe. Sie sollen sich dort nach einem Simon Petrus, also dieser Petrus, von dem ich vorhin gesprochen habe, sie sollen sich nach ihm erkundigen und ihn bitten, zu dir zu kommen. Er wohnt gerade bei dem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Da wird sogar noch die Adresse mit auf den Weg gegeben. Gleich nachdem der Engel gegangen war, rief Cornelius 2 seiner Diener zu sich. Außerdem einen Soldaten, der wie Cornelius dem jüdischen Glauben nahe stand und zu seinem persönlichen Schutz eingesetzt war. Ihnen erzählte er alles, was er eben erlebt hatte und sandte sie nach Joppe. Als hier der Engel des Herrn diesem Cornelius begegnet, da hat Cornelius so sein Johannes 3,16 Erlebnis. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Auch uns als römische Soldaten. So sehr hat Gott uns, jeden Einzelnen, geliebt. Und dann machen sich die Boten am folgenden Tag auf den Weg. Und als sie schon der Stadt Joppe sich näherten, stieg Petrus auf das flache Dach des Hauses, um dort ungestört zu beten. Also die Soldaten, die Boten von Cornelius waren auf dem Weg und Petrus befand sich auf dem flachen Dach des Hauses, um dort ungestört beten zu können. Es war gerade um die Mittagszeit und Petrus bekam Hunger und bat um etwas zu essen. Vollpension war er untergebracht. Während man seine Mahlzeit zubereitete, hatte er eine Vision. Jetzt hör zu, was er sah. Also Gott hat ja vielfältige Möglichkeiten zu reden. Er spricht durch sein Wort, durch die Heilige Schrift. Er spricht durch Menschen, er spricht durch Träume. Aber hier war es wie so ein Videofilm, der sich abspielt vor den Augen von Petrus. Petrus sah, wie sich der Himmel öffnete und etwas herabkam, das wie ein großes Leintuch aussah. Es wurde an seinen 4 Ecken zusammengehalten und so auf die Erde heruntergelassen. In dem Tuch waren alle möglichen Arten von 4-füßigen Tieren und Kriechtieren, aber auch von Vögeln. Alle diese Tiere sind für Juden unrein und dürfen deshalb nicht gegessen werden. Dann hörte Petrus eine Stimme, die ihn aufforderte, Petrus, steh auf, schlachte diese Tiere und iss davon. Niemals, Herr, entgegnete Petrus. Nicht noch einmal wollte er es vermasseln. Das wird nicht gehen, sagt Petrus. Noch nie in meinem Leben habe ich etwas Unreines oder Verbotenes gegessen. Da sprach die Stimme ein zweites Mal zu ihm. Wenn Gott etwas für rein erklärt, dann nenne du es nicht unrein. 3-mal wiederholte sich dieser Vorgang. Gleich darauf wurde das Tuch mit den Tieren darin wieder in den Himmel gehoben. Petrus verstand nicht, was diese Erscheinung bedeuten sollte. Aber während er noch überlegte, klopften die Boten von Cornelius an die Haustür. Sie hatten sich bis zum Haus von Simon, dem Gerber, durchgefragt. Wohnt hier ein Mann, der Simon Petrus heißt, erkundigten sie sich. Petrus dachte noch immer über die Vision nach, als der Heilige Geist zu ihm sprach: Hör zu, unten sind drei Männer, die zu dir wollen. Geh hinunter und reise mit ihnen. Du brauchst keine Bedenken zu haben, denn ich habe sie gesandt. Und dann geht Petrus mit und erlebt so eine Hausversammlung. Allen voran dieser römische Hauptmann Cornelius. Und er spricht mit ihnen über den Glauben und ist total verwundert, was da passiert, weil das war etwas völlig Neues für ihn. Das hatte er bis dato ausgeschlossen. Dass Gott plötzlich den Segen, den er verheißen hat, öffnet für die ganze Welt in Jesus. Das war Petrus so nicht klar. Und dann erlebt er, wie in diesem Gottesdienst, der Heilige Geist fällt auf alle, die da im Haus waren. Und er sagt sich, oh, wenn Gott sie tauft mit seinem Feuer, dann dürfen wir die Taufe mit Wasser nicht zurückhalten. Und dann, schwuppsdiwupps, werden alle auch gleich noch getauft. Das hat für Unruhe gesorgt in den ersten Gemeinden. Da waren die, die so im alten Bund unterwegs waren. Und sie haben Alarm geschlagen. Sie haben gesagt, das ist nicht okay, was da gerade passiert. Und die Leute, die jetzt aus den Nationen hinzukommen, die haben keine Ahnung von den Gesetzen. Und genau so war es. Und dann gibt es ein Apostelkonzil. Und sie gerieten, sagt die Bibel, hart aneinander. Sie haben sich darüber ausgetauscht. Wie können wir das jetzt machen? Offensichtlich öffnet Gott die Tür des Segens, so wie er es bei Abraham verheißen hat. Er öffnet die Tür des Segens für die ganze Welt. Israel wird ein Segen für die Welt. Durch Jesus. Und dann schaltet sich Jakobus ein, der Gemeindeleiter in Jerusalem, und er sagt, lasst es uns diesen Leuten, diesen Heiden, die zu Christen werden, lasst es uns ihnen nicht zu schwer machen. Und schaut, ich glaube, dass Gott das seiner Kirche auch heute noch sagt, lasst es uns den Menschen nicht zu schwer machen, zu Jesus zu kommen. Und wie machen wir es einfach? Wir machen es Menschen einfach, zu Jesus zu kommen, indem wir ihnen mit seiner Liebe begegnen. Das ist der Schlüssel, das ist der Weg. Sie einigen sich dann und sagen, wir müssen alle gegenseitig Rücksicht nehmen. Und dann besprechen sie, von was die Heiden, die zu Christen geworden sind, sich zurücknehmen sollen. Und sie machen es den neuen Leuten leicht, hineinzukommen in ihre Gemeinschaft. Das war ein hartes Ringen, bis man verstanden hat, hey, es gibt einen neuen Bund, der so viel schöner ist, so viel besser ist. Ja, auch anspruchsvoller, aber so viel wirksamer. Apostelgeschichte 15, Vers 19. Ich meine deshalb, erklärte Jakobus, wir sollten den Nichtjuden, die zu Gott umgekehrt sind, keine unnötigen Lasten aufbürden und ihnen nicht die jüdischen Gesetze aufzwingen. Keine Beschneidung. Gott sei Dank. Paulus nennt seine Gedanken zum alten und neuen Bund auch. Im Römerbrief im 7. Kapitel, Vers 4, da sagt er, genauso wart auch ihr gebunden, und zwar an das Gesetz. Aber ihr seid davon befreit worden, als Christus am Kreuz für euch starb. Hey, das ist ein Moment, wo man ausflippen darf. Hey, um 9 Uhr, ich kann es euch sagen. Ich lese nochmal. Genauso wart auch ihr gebunden, und zwar an das Gesetz, aber ihr seid davon befreit worden, als Christus am Kreuz für euch starb. Du fandst das schon gut? Schau mal, wie es weitergeht. Und jetzt gehört ihr nur noch ihm, der von den Toten auferweckt wurde. Nur so werden wir für Gott Frucht bringen, das heißt leben, wie es ihm gefällt. Weißt du, warum das so befreiend ist? Weil die 10 Gebote haben immer darauf gewartet, dass wir etwas verbocken. Der neue Bund in Jesus streckt die Hand aus, voller Vergebung, voller Liebe, und führt dich in ein neues Leben hinein. Und das ist das, was so schön ist. Nicht länger verurteilend, richtend, über den anderen herziehend, sondern begegnend in Liebe. Weil, hey, wir alle haben unsere Baustellen und können Gott so mega dankbar sein, dass er uns mit Gnade und nicht mit dem Gesetz begegnet. Ich habe es vorhin gesagt, das waren Petrus, Jakobus und Johannes, die so ganz nah dran waren an Jesus. und vergiss das Bild von Johannes, wo beim Abendmahl so ein weicher Jüngling irgendwie an der Brust von Jesus sich so ranschmiegt. Hey, Johannes, das war, Jesus gibt ihm mal einen Spitznamen, ihm und seinem Bruder. Er nennt die beiden Donnersöhne. Vermutlich waren irgendwelche cholerischen Anwandlungen bei ihnen sichtbar. Nicht nur vermutlich, sondern sie waren sichtbar. Und Jesus nennt sie dann Donnersöhne. Und was passiert aus diesem Donnersohn? Die Liebe Gottes verwandelt diesen jähzornigen Typen in einen Mann, von dem man dann spricht als den Apostel der Liebe. Und es lohnt sich so sehr, seine Briefe mal im Neuen Testament zu lesen. Und du wirst sehen, er hat ein Hauptthema und das ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die alles verändert. Die Liebe Gottes, die uns Hoffnung bringt. Die eigentliche Problematik unserer Welt heißt nicht Corona. Die eigentliche Problematik unserer Welt heißt auch nicht Verschwörung der Politiker. Die Problematik dieser Welt heißt auch nicht wirtschaftliche Finanzkrise. Soll ich dir sagen, wie die Problematik dieser Welt heißt? Getrennt zu sein von Gott. Was würde passieren, wenn wir alle den Weg der Liebe gehen? So viele Menschen würden berührt und angezogen von Gott. Der Weg der Liebe, er verlangt tatsächlich etwas. Liebe zum Nächsten. Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, 4. Kapitel, Vers 16, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Nur gefüllt mit der Liebe Gottes können wir die lieben, die uns hassen. Nur gefüllt mit der Liebe Gottes strecken wir die andere Seite der Wange hin und segnen, anstatt zu fluchen. Nur mit der Liebe Gottes können wir wirksam für unsere Politiker beten. Nur mit der Liebe Gottes können wir in dieser ganzen Polarisierung, die gerade stattfindet, Menschen begegnen. 1. Johannes 2, Vers 9. Wenn nun jemand behauptet, in diesem Licht zu leben, hasst aber seinen Bruder oder seine Schwester, dann lebt er in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Nur wer seine Geschwister liebt, der lebt wirklich im Licht. In Vorbereitung dieser Predigt bin ich an eine Geschichte erinnert worden. Die liegt schon ein bisschen zurück, zugegeben. Als Kind habe ich in einem Posaunenchor angefangen zu spielen. Es hat mir auch Freude gemacht. Es ging dann, wir waren sogar teilweise auf Tournee, in Seniorenheimen zum Beispiel, da waren wir immer ganz arg beliebt. Und dann habe ich da mein Flügelhorn gespielt. Aber ich habe eben auch noch eine andere Leidenschaft gehabt und die hieß Fußball. Und die war, fand ich, noch ein bisschen ausgeprägter wie Flügelhorn. Und dann gab es ein Wochenende, da war der Einsatz unseres Chores im Seniorenheim geplant. Auf der anderen Seite war aber auch ein Ligaspiel, das um die Meisterschaft entscheidend war. Und dann habe ich mit dem Chorleiter gesprochen, habe gesagt, oh, wir spielen um die Meisterschaft. Und dann hat er gesagt, ja, dann musst du dich schon entscheiden, ob du jetzt in der Welt Fußball spielst oder dem Herrn dienst. Und dann hat er mir die Folgen ausgemalt, was passiert, wenn ich mich für Fußball entscheide. Und das hat mir eine Not gemacht, weil ich spürte schon das Feuer der Hölle brutzeln für mich. Ich hatte auch mit dem Trainer gesprochen und der hat gesagt, Markus, wir brauchen dich zum Gewinn dieser Meisterschaft. Und der Abend dann vor dem Konzert und vor dem Ligaspiel lag ich in meinem Bett und habe geweint. Und irgendwie müssen es meine Eltern gehört haben und mein Papa kam zu mir. Dann haben wir uns unterhalten und weißt du, dann hat er mir klar gemacht, und dafür war ich so dankbar, er hat mir klar gemacht, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Und dass dieses Posaunenkonzert nicht darüber entscheidet, wo ich meine Ewigkeit zubringe. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, Markus, hast du die Fußballtasche schon gepackt? Die war immer gepackt. Dann sagt er, geh Fußball spielen, gewinnt die Meisterschaft, ich kümmere mich um den Chorleiter. Und weißt du, diese Liebe des Vaters erinnert mich oft an die Liebe Gottes. Wir sind manchmal so schnell dabei, Urteile zu treffen, was richtig, was falsch ist. Und sehen nicht, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Vergessen manchmal, und das tut mir in meinem Dienst am meisten leid, dass ich manchmal vergessen habe, dass Menschen Zeit brauchen in ihrer Entwicklung. Das Gesetz kommt sofort und sagt, jetzt müssen wir es regeln, jetzt wird der Stein genommen. Die Liebe Gottes sagt, ich führe dich, mein Kind, ich nehme dich an der Hand, Schritt für Schritt wirst du Entwicklung haben. Und irgendwann werden wir in der Ewigkeit sein und werden sagen, oh, danke Gott, dass du das Projekt mit mir nicht aufgegeben hast. Danke, dass du mit deiner Gnade mir immer wieder neu begegnet bist, mit deiner Liebe jeden Tag neu. Wir wollen eine Kirche sein, die Menschen liebt. Egal, aus welchen sozialen Schichten sie kommen, aus welchem Land. Hey, wir wollen eine Gemeinde sein, die Liebe Gottes zu anderen Menschen transportiert. Wenn das eine Welt sieht, die Liebe, die wir untereinander zu anderen Menschen haben, dann wird sie Sehnsucht geweckt, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Gerade auch in dieser Zeit, was für eine riesige Chance das doch ist. Komm, schließ deine Augen, ich möchte gern beten. Jesus, danke, dass du uns mit deiner Liebe begegnest, und zwar an jedem Tag. Danke, dass du auch hier bist und jedem Einzelnen ganz persönlich begegnen willst. Danke, dass das Alte vorbei ist, sagt dein Wort, und siehe, Neues ist geworden. Ich lade dich ein, während deine Augen geschlossen sind, du auch nicht abgelenkt wirst. Ich lade dich ein, such das Gespräch jetzt gerade mit dem liebenden Papa im Himmel. Lass dein Herz füllen mit seiner Liebe und jede Angst wird vertrieben. Lass dein Herz füllen und du wirst erleben, wie Gott selbst den Leuten, die dir feindlich gegenüberstanden, eine Liebe gibt, die übernatürlich ist. Einen Frieden freisetzt, den diese Welt nie geben kann. Und während wir das tun, möchte ich Gelegenheit geben für die Menschen, die heute Morgen hier sind und sagen, ich weiß nicht, ob meine Beziehung mit Gott in Ordnung ist. Wenn es einen Gott gibt, dann möchte ich ihn einladen, in mein Leben zu kommen. Wenn dich das betrifft, würde ich mich riesig freuen. Sie einfach ihre Hand dem Himmel entgegenstrecken, damit signalisieren, Gott, ich will dich einladen. Sei du der Herr meines Lebens, vergib du mir auch meine Schuld. Wo immer Menschen sind, auch oben auf der Empore, lade ich ein, ein Zeichen zu geben, indem du die Hand einfach weit ausstreckst, Gott entgegen, damit signalisierst, Herr, hier bin ich. Ich brauche die Vergebung meiner Schuld. Ich nehme das neue Leben an. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, Herr, dass du gerade jetzt ziehst mit deiner Liebe. Danke, Heiliger Geist, dass du zur Umkehr führst. Dass das Alte vorbei ist und das Neue, etwas Neues ist geworden. Komm, wir wollen zusammen aufstehen und mit denen, die sich gerade gemeldet haben, wollen wir zusammen beten. Und es wäre sehr, sehr schön, wenn alle sich beteiligen bei diesem Gebet. Lass uns beten, Herr Jesus Christus. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib du mir meine Schuld. Führe und leite du mich. Fülle mich mit deiner göttlichen Liebe und lass mich ein Licht sein in dieser dunklen Welt. In Jesu Namen. Amen.